Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, euch alle heute Morgen hier zu begrüßen am 1. August-Sonntag. Ich hoffe, ihr habt die letzten zwei Sonntage andere Kirchenluft können schnuppern oder wieder mal richtig ausschlafen. Und ihr habt auch den Schweizer Geburtstag diese Woche schön gefeiert. Und bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, haben wir jetzt gerade ein paar Impressionen gehabt, haben wir in diesem Quartier mit ganz vielen Kindern zusammen eine super Woche dürfen geniessen. Und viele Leute haben sich investiert da dabei. Wir haben jetzt gerade, danke vielmals für die Zusammenstellung, ein paar Fotos gesehen. Ich bin aus der Ferien, aus dem Flugzeug eigentlich direkt an Kids Days gekommen und noch ein bisschen unter dem Jetlag gestanden und ich doch auch ein paar Eindrücke dürfen mitnehmen. Und ich bin gefragt worden für diese Eindrücke oder was ich besonders ermutigend gefunden habe. Das sind viele Sachen gewesen. Ich will nur ein paar Auszüge davon geben. Und zwar war das, dass, als ich gekommen bin an diesem Sonntag und der Patrick für das Gebet aufgerufen hat, für die Leute, die dann werden mitmachen nächste Woche, und sind praktisch alle Leute aufgestanden und vorgegangen. Und ich finde es extrem ermutigend, einfach zu sehen, wie viele Menschen in dieser Gemeinde bereit sind, einfach in dieser Zeit, die sie haben, in dieser Zeitspanne zu investieren, was sie haben, sagt das Zeit, andere Ressourcen, die sie einfach bereit sind, anzugeben und ja, wo sie auch in dem Fall den Wert drin sehen, dort einfach sich ein bisschen frei zu machen, wo das geht. Es hat mich auch sehr ermutigt gesehen, dass Gott Gaben von Menschen braucht oder sich Menschen brauchen lassen und ihre Gaben dafür eine Plattform zu schaffen für andere Menschen, wo sie wiederum in ihrem Element sind und ihre Gaben können einsetzen. Und ich weiß nicht, ob bei euch das zwischendurch, das fällt einfach auf, wenn gewisse Leute, das sieht man richtig, wie Kinder aufgehen bei gewissen Liedern oder einfach wie ihre Augen genauso am Leuchten sind, wenn sie zusammen mit Kindern etwas machen, eine Geschichte erzählen oder einfach sonst etwas. Es ist etwas Wunderbares, das dürfen sie sehen. Und dann hat mich auch noch gefreut, einfach zu sehen, dass viele Leute, die sich jetzt nicht als aktives Mitglied von der EGA wahrscheinlich würden bezeichnen, einfach im Hintergrund etwas gemacht haben für die Kids Days, dass die Kids Days das gewesen sind, wo sie gewesen sind. Oder Leute unterstützt, die teilgenommen haben, sich aktiv investiert haben oder gekocht oder sonst irgendetwas. Das hat mich extrem motiviert, auch zu sehen, dass Leute, einfach, die jetzt nicht primär von der EGA sind oder so, sich dafür investieren und ja, uns und die Sachen auch einfach unterstützen und das etwas Gutes finden. Es hat mich auch sehr ermutigt gesehen, dass ein paar Teenager oder junge Erwachsene doch sehr viel Zeit oder viel Zeit investiert haben und neue Fans gefunden haben bei den Kindern und einfach auch sich einfach wirklich, also ich bin am Schluss von der Woche dann wieder dabei gewesen und konnte sehen, was eigentlich die Früchte sind von dieser Woche. Und in einer Woche kann viel passieren, gerade bei Kindern. Das Zeitbewusstsein, die Wahrnehmung ist völlig anders bei Kindern. Das ist sehr, sehr schön. Dann möchte ich einfach spontan noch zwei, drei Leute oder Zeugnis gerne hören, Situationen, die du in dieser Kids Days Woche als speziell ermutigend erlebt hast, wo du gemerkt hast, irgendwie da ist ein göttlicher Funke drin, oder ja, wenn du etwas willst teilen, dann komm doch kurz führen.
Also mir ist besonders in Erinnerung, dass Kinder gesagt haben am Schluss, ich will, dass jeden Tag Kids Days ist. Also die sind total enttäuscht gewesen, schon fertig. Und das Gottekind vom Reini hat gesagt, das war die schönste Woche von meinem Leben gewesen. So herzig.
Merci vielmals. Sonst noch jemand? Die Bühne ist frei. Gut, ich glaube dann... habe ich doch ein Zucken gesehen.
Einen haben wir noch. Wir haben mich jetzt total ermutigt, als plötzlich am zweitletzten Tag ein Elfjähriger bei mir in den Workshop gekommen ist und gesagt hat, weißt, ich will ein bisschen schnuppern, welcher Workshop mir gefällt, dass ich das nächste Jahr Leiter werden kann und mich immer noch mitmachen, obwohl ich zu alt bin, um selber als Kind dabei zu sein.
Super. Gut, ich glaube, dann gehen wir weiter.
Ich lese aus dem Lukas 7, 36 bis 50. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus ihm zu. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Ich tue noch beten. Herr Jesus, danke für die Geschichte. Es spricht einfach so zu uns in unsere Herzen. Herr, danke für den Morgen, die Gelegenheit, dass wir hier von deinem Wort hören dürfen. Dass wir das dürfen anwenden auch in unserem Leben. Herr, danke, dass du uns offene Herzen gibst. Dass wir dürfen zuhören und das annehmen, was du zu sagen hast. Amen.
Danke, Monika. Das war Lukas 7. Lukas 7, ein Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen werden. Eine spannende Story. Eine coole Story. Aber dir und mir kommt es nicht cool vor heute Morgen. Darum würden wir jetzt kurz eine Pause machen. Wir haben da hinten zwei Ventilatoren. Wenn du speziell heiß hast, willst du vielleicht den Platz wechseln vor so einem Venti an. Wir würden die Fenster aufmachen auf dieser Seite. Balkontür, Oberlichter, die wir können. Da aussen hat es einen Gang. Wenn ich den Ernst Kümmer nachher darf, bitte im Gangsfenster aufzumachen, dass wir ein bisschen Zug bekommen. Die Luft ist draussen kühler. Stehen wir auf miteinander und begrüßen wir einander und schauen, dass wir noch ein bisschen Luft in die Bude bekommen. Schön, dass du da bist. Alright, you dears. Dann würde ich uns gerne einladen zum Ansitzen. Der Michael hat berichtet, was seine Eindrücke sind von den Kids Days. Der Reni hat nachher erzählt, der Walti hat erzählt. Und mir bleibt noch einfach ein Dank auszusprechen für all die, die mitgeholfen haben, die sich so engagiert haben, Ferien genommen haben. Wie der Michael gesagt hat, das hat mich auch beeindruckt, dass es diverse Leute gab, die die Möglichkeit genutzt haben, die sonst gar nicht gross vielleicht eine Gelegenheit gesehen oder können wahrnehmen, da an ihrem Nicken mitschaffen können. Wir möchten einfach allen nochmal einen herzlichen Dank aussprechen. Und dann noch Information, das machen wir eigentlich nur, wenn wir das wissen. Und wenn du das kommunizierst, machen wir das gern. Monika hat heute nämlich das 25. Hochzeitsjubiläum. Das ist silbrig. Der Jürg du Gäste betreuen, du tust ihm unsere Gratulation ausrichten und sagst ihm, wir würden das Goldige dann gerne auch noch mitfeiern. Das nächste, ich habe noch nachgeschaut, Monika, das nächste ist das Eichige. 26. Jubiläum, Hochzeitsjubiläum, 6 Eichen Jubiläum. So gut. Dann ist, glaube ich, heute, ich habe sie kurz gesehen, das würden wir gerne, weil es auch. Einfach als einen Anlass nehmen, um Gott zu danken. Die Dina und die Laura und der Benni sind unterwegs. Der Benni ist da und die Dina ist alle gebrunnen. Du tust einen ganz lieben Gruß ausrichten. Wir tun die Familie, gerade mit Frischgeborenen, gern ins Gebet mit einschliessen. Das ist eine strenge Zeit. Da heisst es auf sie, alle zwei, alle drei Stunden. Mindestens fürs Mami. Du möchtest das auch einfach in deine Gebet mit einschliessen. Ja, und dann, dass wir sicher nicht vergessen, diverse sind in den Ferien, einzelne gehen in die Ferien, verreisen nächste Woche, einzelne, die weit weg um den Globus herumreisen. Also wir wünschen allen ganz tolle Ferienzeit, die noch Ferien haben, die noch in die Ferien gehen. Und Michael, ich bin umgekehrt. Das ist wirklich so gewesen. Er ist direkt vom Flughafen an die Kids Days gekommen. Aus Chicago. Man hat den Taugenring noch angesehen. Also das war aber cool gewesen. Ich würde gerne noch mal einen Moment still werden, wenn wir uns nachher dem interessanten, spannenden Text zuwenden, den Monika gelesen hat. Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass es in einer Welt, wo sich alles bewegt und wo letzten Endes nichts gewiss ist, einen festen Boden unter den Füßen vermittelt. Wir wollen dir danken, dass es in einer Zeit ist, wo so vieles an Gültigkeit verliert, wo so viele Fragen auftauchen, wo wir unsicher, wo wir manchmal zweifelnd sind, was ist jetzt richtig, welcher Weg ist einzuschlagen, wie ist da zu entscheiden. Wir wollen dir einfach danken heute Morgen, dass gerade in dieser Reihe über Begegnungen. Begegnungen, die Menschen mit dir hatten. Und letzten Endes Begegnungen, die wir dürfen auch mit dir. Dass du uns da wegweisen kannst. Und wir möchten dich bitten für den heutigen Morgen, dass alle von uns, dort, wo es nötig ist, dort, wo wir es brauchen, könnten das mitnehmen, was du gedacht hast. Red zu uns. Wir bitten dich herzlich darum. Amen. Er hat das Buch geschrieben mit einem Titel, der nicht allzu bekannt ist. Und bevor wir auf das kommen, noch ein Hinweis, dass wir das einfach sicher nicht vergessen. Wir haben alle Jahre einen Taufgottesdienst. Das ist ein steinaltes, buchstäblich, steinaltes Taufbecken in Form von einem Kreuz. Und wir taufen nicht an so einem historischen, noblen Ort, aber auch an einem schönen Ort im Zürichsee. Wenn du noch nicht getauft bist, bitte wende dich doch vielleicht heute nach dem Gottesdienst an jemanden vom Leitungsteam. Wir würden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Es gibt ein Taufgespräch vorgängig. Du hast die Information in der Infobox. Und dann würden wir einen Taufgottesdienst feiern am ersten Sonntag vom kommenden Monat. Das wäre dann im September. Das ist ein Bild vom letzten Jahr, Deborah Skraken, die sich taufen lassen hat. Aber jetzt zu dem Buch. Es ist der Philipp Jensen, wir haben ihn auch schon erwähnt. Er ist einer von diesen Autoren, der schreibt auf eine Art und Weise, die hellhörig macht, die anspricht, die nicht Mainstream ist. Ähnlich wie Max Lucado. Es gibt so zwei, drei Autoren, die auf Deutsch übersetzt worden sind, die sehr empfehlenswert sind zum Lesen. Und in diesem Buch «Spuren der Gnade» berichtet er, dass er eine Einladung an eine kuriose Konferenz, ein bisschen eine kuriose Konferenz bekommen hat und sich das gut überlegt hat. Es ist darum gegangen, bei dieser Konferenz, dass eine christliche Organisation Prostituierte hat wollen unterstützen auf ihrem schwierigen Weg. Und sie wollten ihn als Gastredner einladen und er hat dann zugesagt, unter dieser Bedingung, dass er von diesen einzelnen Frauen persönlich hören könnte. Unter dieser Bedingung, dass er diesen Frauen auch die Fragen stellen darf. Aus ihrer Lebensgeschichte hören und Fragen stellen. Dann hat sich gegen das Ende dieser Konferenz, nachdem das abgegangen ist, hat sich eine Situation ergeben, wo er folgendermaßen beschreibt. Er hat zu diesen Frauen Folgendes gesagt. Er hat gesagt, sind ihr euch bewusst, Philippiensi, sind ihr euch bewusst, dass Jesus über euren Beruf geredet hat? Im Matthäus-Evangelium sagt er, Zitat, ich versichere euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Jesus redet zur religiösen Elite, sagt er, zu seiner Zeit. Was hat er wohl gemeint mit dieser Aussage? Warum hat er die Situation von diesen Prostituierten speziell betont? Das ist die Frage, die er dieser Gruppe gestellt hat. Nach minutenlanger Stille meldet sich eine junge Frau aus Osteuropa in gebrochenem Englisch. Sie sagt, Zitat, jeder hat jemand, der sie heraufschaut. Wir nicht. Wir sind unten. Unsere Familien, sie fühlen Schande für uns. Keine Mutter, nirgends, schaut ihr kleines Mädchen an und sagt, Sweetie, wenn du groß bist, ich will, dass du eine gute Hure wirst. An meisten Orten brechen wir das Gesetz. Glauben Sie mir, wir wissen, wie Leute über uns denken. Leute geben uns Namen wie Hure, Dirne, Nutte, Schlampe. Wir fühlen es auch. Wir sind der Boden. Und manchmal, wenn du unten bist, schreist du für Hilfe. So, wenn Jesus kommt, wir antworten. Vielleicht hat Jesus das gemeint. C.S. Lewis, mal wo es bekannt ist, der hat Folgendes kommentiert zu dem Punkt. Er hat gesagt, Prostituierte sind nicht in Gefahr, ihr gegenwärtiges Leben so angenehm zu finden, dass sie sich nicht zu Gott wenden könnten. Aber die Stolzen, die Habgierigen, die Selbstgerechten, die sind in dieser Gefahr. C.S. Lewis. Monika hat uns den Text ja vorgelesen. Das ist eine besondere Begegnung, die da stattfindet in dem 7. Kapitel vom Lukas-Evangelium. Je nachdem, was du für die Bibel verwendest, ist das der Titel, der über den Abschnitt gesetzt wird, Jesus und die Sünderin. Der Sohn Gottes trifft eine Frau mit fraglichem Charakter. Natürlich könnte man die Frage stellen und sagen, wieso trifft er sich nicht mit einem Mann mit fraglichem Charakter? Das ist aber da nicht der Punkt, weil es geht um eine andere Persönlichkeit neben dieser Frau in der Story, wie wir gehört haben, wie wir ein bisschen näher werden sehen. Das Verhalten von dieser Frau in dieser Situation erregt Aufmerksamkeit. Jörg, schön, dass du auch da bist. Wir haben geklatscht für euch. Herzliche Gratulation auch dir. Du gehörst zur Party.
So schön.
Jo, das verdient. Weißt du, bei dieser Gelegenheit wäre es mal interessant, das würde mich noch interessieren. Wer von uns ist 5 Jahre und drüber geraten? Schau dich um. Toll. Wer von uns ist 10 Jahre und drüber geraten? Schau dich um. Wer von uns ist 20 Jahre und drüber geraten? Toll, das ist immer noch eine tolle Gruppe. Wir sind eine Familie gemein. 30 Jahre und drüber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Willi, willkommen zum Club. Wir machen den Gump. Wie lange sind die geheiratet? Wie lang? Das 55. Jubiläum. Wann ist das? Wann ist euer Jubiläum, Willi? Weißt du das? Weiss es, Hanni? Nein. Nein, mach nichts. Willi, du gehst es anschauen. Und sagst das? Und das werden wir speziell feiern. 55 Jahre. Stell dir das vor. Länger als manche von uns auf dieser Welt sind. Wir sind bei einer interessanten Story. Seine Bedürfnisse, seine sexuellen Bedürfnisse in der Ehe dürfen zu befriedigen. Das ist der Weg, den Gott gedacht hat. Da haben wir es mit einer Person zu tun, aus was für Gründen auch immer. Wo ihren Körper verkauft, aus einer Notwendigkeit heraus, wo ihre Seele Schmerz verursacht hat. Also es ist eine faszinierende Geschichte. Ich würde dich gerne einladen, ein paar Gedanken mit mir durchzudenken. Und es hilft bei dieser Story, wenn man ein paar Gebrüche kennt und weiss, wie das damals abgegangen ist von der Kultur her. Setting ist eine formelle Einladung. Da lädt jemand den Sohn Gottes, Christus, zu sich ein. Und in der damaligen Zeit war das so, dass man sich dann im Hof getroffen hat, in der Regel zwischen Gebäuden rein. Das war ein offener Hof, ein Innenhof. So Events, so Einladungen sind damals anders als heute bei uns, so halb öffentlich gewesen. Das hat geheissen, wenn Nachbarn gekommen sind, haben die können vorbeischauen, die haben vielleicht sogar noch etwas knabbert, die sind gekommen und wieder gegangen. Die sind nicht eingeladen gewesen, aber man könnte sagen, die sind selbst eingeladene Beobachter gewesen bei so Partys, so Einladungen. Meistens war es so gewesen, dass der Gastgeber, das hat zur Tradition gehört, das war eine Höflichkeitsform, dass der Gast, wenn er gekommen ist, mit einem Kuss begrüßt worden ist. Küsschen links, Küsschen rechts, das machen wir heute auch. Das war damals absolut zur Tradition gehören. Nicht nur das. Man ist, ich habe jetzt Turnschuhe an, ich würde eigentlich gescheiter meine auch abziehen, ist ein Wöhler. Jetzt, wenn du noch barfuß rumläufst, das war damals auch der Fall gewesen. Bist du mit dreckigen, verschwitzten Füßen gekommen, war es eine Höflichkeitsform gewesen, dass ein Krug da war und dass der Gast mit dem Wasser in dem Krug rein können seine Füße waschen. Nicht nur das. Du hast geschwitzt. Erfrischung damals hat mit Olivenöl ins Gesicht getrieben. Eine Bedeutung gehabt. Das können wir uns heute nicht mehr ganz vorstellen. Sonnencreme, könntest du sagen, das kann auch erfrischen. Das sind die drei Formen gewesen. Der Kuss zur Begrüßung, das Waschen der Füße und das Salben vom Kopf hat zur Höflichkeit gehört damals. Jetzt die Story, wir gehen ganz kurz durch, hat 5 Akte. Und wenn wir im ersten Akt unseren Blick auf die Geschichte werfen, dann fällt auf, dass der Gastgeber eine besondere Persönlichkeit war. Die Story fängt so an. Die zentrale Figur wird als erstes vorgestellt. Die Story fängt so an. Der Typ wird identifiziert. Das sagt schon einigermaßen etwas aus über die Geschichte, wenn man das Neue Testament nur ein bisschen kennt. Ein Pharisäer hat Jesus zu sich zum Essen eingeladen, heisst es. Er kommt und er hat am Tisch Platz genommen. Wobei man muss wissen, dass die Tisch damals, nicht wie bei uns, das ist ein Detail, aber man ist mehr gelegen auf einem Couch und auf Küsse, als dass man formell an einem Tisch gesessen ist. Jetzt das Wesentliche an der Einleitung der Story ist, dass Christus mit einem Pharisäer zusammensitzt. Er hat das Herz gehabt für diejenigen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Die Pharisäer waren die Elite der Gesellschaft. Wir wissen, dass die nicht zu seinen besten Freunden gehört haben, die Pharisäer. Die schärfsten Worte, die Christus je gesprochen hat, hat er dieser Gruppe gegenüber ausgesprochen. Und trotzdem, wenn so eine Einladung kommt, geht er. Ich finde das ein interessanter Aspekt von seinem Verhalten der breiten Gesellschaft gegenüber. Vielleicht kann man sagen, ist der Simon auch einer ein bisschen von den Lockeren gewesen, so wie sich, von den lockeren Pharisäern, so wie sich die Geschichte abspielt, zeigt er bestimmte Neigungen, die auf seine Denkperspektive zugeschlüsseln lassen. Also, wir müssen vielleicht das noch festhalten, der ist nicht primär, das zeigt sich aus der Geschichte. Der Pharisäer, er heisst Simon, ist nicht primär an der Lehre von Jesus Christus interessiert gewesen. Das war für ihn Nebensache gewesen. Was ihn interessiert hat, ist die Tatsache, dass das jemand ist, der bereits schon einen Ruf hat. Dass das jemand ist, der prominent ist. Dass das jemand ist, der allenfalls seinem Status und seinem Image könnte gut tun. Sagst du, ja, das liest du jetzt in die Geschichte. Ich glaube es nicht. Ich denke, das war einer der Motive, weil er geht auf Distanz zu Christus. Er ist primär interessiert an einer interessierten Diskussion, an einer aufgeweckten Diskussion, nicht viel mehr. Also er ist ein gewiefter Gastgeber, das lässt sich aus der Geschichte ableiten. Und dann kommt der Punkt in der Geschichte, wo einen ersten Einblick gibt, dass es da um eine spezielle Begegnung sich handelt. Das ist ein total unerwartetes Ereignis. Musst du dir vorstellen, ein Pharisäer gehört zu den Frömmsten im Land. Und jetzt kommt da eine Prostituierte in sein Haus. Lesen wir es doch nochmal miteinander. Und vielleicht kannst du das ein bisschen würdigen, wie der sich gefühlt hat. Wie die sich, er war ja nicht allein gewesen, er hat noch andere Kumpels bei sich gehabt. Es heisst, die Geschichte heisst schlicht und einfach, in dieser Stadt hat eine Frau gelebt. Und sie wird diskret so beschrieben, dass sie für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt gewesen sei. Das ist eine diskrete Beschreibung. Wo sie erfahren hat, dass der Rabbiner Jesu im Haus des Pharisäers zu Gast sei, hat sie ein Alabastergefäß genommen, sagt der Text, mit Salböl drin, nicht das billigste, ist dort hingegangen, läuft von hinten ans Fussende, eben von diesen Polstern, wo die drauf gelegen sind beim Essen, hin. Jesus hat dort drauf Platz genommen. Und dann passiert Folgendes: Sie fängt an zu heulen. Herzzerbrechend heulen. Ihre Tränen fallen ihm auf die Füße, die Sandalen abgezogen. Sie tröchnet, musst du dir das mal vorstellen. Das ist eine sinnliche Handlung. Sie tröchnet mit ihren langen Haaren die Füße vom Messias, küsst die Füße und salbt sie mit Öl. Simon, der fromme Sonnyboy, hat ein Problem. Er ist schockiert. Und wenn du der Simon wärst und ich, wir wären allweg ebenfalls überrascht. Unter normalen Umständen, wenn er die Frau auf der Gasse gesehen hätte, hätte er einen Bogen um sie herum gemacht. Unter normalen Umständen wäre er ihr ausgewichen. Peinlich. Könnte ihn rituell verunreinigen. Die lebt ja einen Lebensstil, der grässlich ist in seinen Augen. Zwei Personen finden in diesem Haushalt zusammen, ohne dass sie es geplant haben. Und ich würde auch gerne darauf aufmerksam machen, dass das oftmals so funktioniert. Das Christentum bewirkt Begegnungen mit Leuten, die wir manchmal nicht suchen. Vielleicht wäre es gut, wenn wir für das mehr sensibilisiert sein könnten. Die Frau von der Straße, die wird schnell zum Mittelpunkt der Party. Ist ja klar. Jetzt, ich weiss nicht viel über Prostituierte. Aber es scheint logisch, dass Frauen im Männergewerbe die Spezies besonders gut kennen. So eine Frau hat so ziemlich alles gehört, gesehen und erlebt, was man mit Männern erleben kann. Der muss nichts mehr vormachen. Die Frau hat aber realisiert, dass Jesus anders ist als die anderen Männer. Sie hat von ihm gehört. Es ist ihr berichtet worden. Das war ein Thema im weiten Umkreis. Sie hat gewusst, er würde sie für seine Instinkte nicht missbrauchen. Das war ihr klar. Ich glaube, sie hat mehr gewusst als das. Von dem, was sie gehört hat über ihn, hat sie Hoffnung geschöpft für ihre Lebenssituation. Es ist die Hoffnung. Und Leute, da docken wir an die Story an. Es ist die Hoffnung, dass der Christus Der Ausweg ist aus einer allenfalls hoffnungslosen Situation. Aus einem mindestens erbärmlichen Alltag. Das ist ja der Ausweg. Ich finde es eine fabelhafte Geschichte. Ich mache einen Gump. Am Schluss der Story heisst es, sagt er zu ihr, fabelhaft, deine Sünden sind dir vergeben. Die besten Worte, die du je wirst hören. Nicht, weil sie Prostituierte ist, nur. Deine Sünden sind dir vergeben. Eins. Zwei, sagt er zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Tröstlich. Und das Dritte, geh in Frieden. Komm auf das gern zurück. Vorerst hat der Simon ein Problem. Der traut seinen Augen nicht, was da abgegangen ist. Die Tränen von dieser Frau, die Füße von Jesus Christus, die Haare, mit denen sie trocknet, das Küssen von diesen Füßen und dann Salbe von diesen Füßen. Falls das alles komisch erscheint, bitte bedenkt, die Frau war sich gewöhnt, Männer zu berühren. Die hat keine Hemmschwelle gehabt. Jetzt, warum brüllt sie? Warum heult sie? Warum ist sie innerlich so zerrissen? Sie liebt das, was sie über den Messias weiss. Sie liebt den Christus auf eine nicht-sexuelle Art und Weise, wo ihr tief ins Herz geht. Sie steht, heisst es im Text, zuerst um ihn zu ehren. Als zweites lesen wir in dem Text, dass sie weint, überwältigt von dem, was ihre Lebensgeschichte ausmacht. Sie ist mit jemandem zusammen, der ihre Lebensgeschichte kennt. Sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Das ist ein Ausdruck tiefster Demut. Das machst du nicht einfach unüberlegt. Nicht nur das, die Küsse, die sind ein Ausdruck von grossem Respekt. Das machst du nicht einfach so. Nicht irgendjemandem gegenüber. Fürs Waschen ja, aber fürs Küssen, das ist nochmal anders. Sie salbt die Füße. Und aus Dankbarkeit macht sie das über die Zuwendung, die sie offensichtlich erfahren hat von ihm. Der Simon schaut zu, der sieht die Szene, die er als schamlos empfindet. So etwas hat er noch nie erlebt. Und es widerspricht. Musst du dir das vorstellen? Da passiert eine Begegnung zwischen dieser besonderen Frau und dem besonderen Mann. Und da steht ein Pharisäer, hockt ein Pharisäer, sitzt ein Pharisäer, liegt ein Pharisäer nebenzu. Und ist schockiert. Weiss nicht, wie er das einordnen soll. Kämpft innerlich mit all diesen Instinkten, diesen frommen Instinkten, die er in sich hat. Der kennt das Gesetz Mose sehr gut. Er ist ein Gesetzesspezialist. Das ist, was ihm durch den Kopf durchgeht. Wenn das wirklich ein Prophet wäre, bitte beachte die Zeitform, wäre, Conditionalis, er ist es nicht wirklich. Aber wenn er das wäre, müsste er ja wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, wie sündhaft, wie degeneriert, wie absoluter Abschaum die Person ist. Von so jemandem lass dich doch nicht berühren, ich kann kein Prophet sein. Und dann kommt die heikle Frage. Jesus hat ganz genau gewusst, was durch seinen Kopf durchgeht. Ist das nicht interessant? Immer wieder die Erinnerung, wenn Gott Gott ist, weiss er, was wir denken. Er sieht nicht nur, was wir machen, er weiss, was wir denken. Er sieht durch ihn hindurch. Und dann erzählt er eine kleine Story. Und es ist eine der fabelhaften Geschichten im Neuen Testament. Grandios. Und einfach, dass wir es nochmal an uns vorbeiziehen lassen. Die Story ist so schlicht, die ist so simpel, sie ist so einfach. Und sie kommuniziert eine Tonne von Wahrheit, die unvergesslich war für den Simon. Er sagt schlicht und einfach von dieser Geschichte folgendes. Er sagt, zwei Männer, die haben die Schuld. Die hatten jemanden, der Geld geliehen hat Und damals wie heute, machen wir das nicht einfach gratis. So fängt er die Geschichte an. Und er wird detaillierter. Er sagt, der eine hat 500 Dinar geschuldet, der andere 50. Zum Abschätzen, was das Grössenverhältnis ist. 500 Dinar ist, was ein Taglöhner verdient hat, wenn er etwa anderthalb Jahre geschafft hat. Eine rechte Stange Geld. Er kommentiert zusätzlich, er sagt, keiner von diesen beiden, keiner von diesen beiden. Wohlverstanden. Der eine 500, der andere 50. Er hat seine Schuld können zahlen. Das ist ein gutmütiger Typ. Er erlässt beiden die Schuld. So weit, so gut. Jetzt kommt der Jumping Point. Die heikle Frage. Was meinst du, sagt er zum Simon, welcher von diesen beiden wird grössere Dankbarkeit in seinem Herz haben? Der Simon schmeckt den Braten. Dumme Situation. Dumme Situation. Er kann aber nicht anders, weil sie sind nicht allein. Das ist nicht ein Auge-zu-Auge-Gespräch. Die hocken am Tisch. Andere hören zu. Ich nehme jetzt mal an. Der die grösste Schuld erlassen bekommen hat. Sokratische Argumentationslinie. Er hat nicht anders können antworten. Richtig? Du hast richtig geantwortet, Junge. Sonny Boy, klarer Fall. Der die grössere Schuld hat, wird grössere Dankbarkeit zeigen. In Simon seinen Augen ist sonnenklar, dass die Prostituierte ist wie der, der 500 Dinar geschuldet hat. Ihre Schuld ist überwältigend, weil aus seiner Perspektive ist sie eine abgefahrene kapitale Sünderin. Verglichen mit ihr ist der Simon reine Bagatelle. Seine Defizit nur Nebensache, ist doch klar. Aber Leute, das ist nicht der Punkt der Geschichte. Wenn du eine Schuld nicht tilgen kannst, ist es nicht so, spielt es doch keine Rolle, wie gross das die Schuld ist. Wenn du eh nicht zahlen kannst. Wenn du blank bist, bist du blank. Wenn du keine Kohle hast, macht es keinen Unterschied, ob das etwas mehr oder ob das etwas weniger ist. Langsam sinkt es vielleicht, nur vielleicht. Oder sagen wir es so, langsam sollte es beim Simon einsinken. Vor Gott sind wir alle Schuldner. Alle. Niemand ausgeschlossen. Nicht natürlich. Einzelne sitzen tiefer in den Tinten als andere. Natürlich. Einzelne sitzen tiefer in den Kinden als andere. Aber keiner von uns kann auch nur einen Bruchteil von dieser Schuld abtragen. Das ist der Punkt. Das ist, Leute, das ist Botschaft. Da sind wir beim Evangelium. Darum ist das eine wunderbare Aussage. Ich lese es nochmal. Wo er macht zu ihr. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh nicht in Frieden. Simon, auch du bist ein Schuldner. Egal, ob das Dossier ein bisschen dünner, ob das Dossier ein bisschen dicker ist. So what? Die Schuld ist da. Und ich kann sie nicht selber tilgen. Ich glaube, Simon hat angefangen zu schwitzen. Was Christus meint, wird ihm peinlich klar. Das ist ein intelligenter Mann. Simon, zwischen dir und der Prostituierten ist kein Unterschied. Kapierst du das? So wird ich es anschauen. Springende Punkt. Jetzt wird es erst richtig spannend. Jetzt wendet sich nämlich Jesus zum ersten Mal dieser Frau zu und sie hat keinen Namen. Ich würde dich herausfordern, zu überlegen in der Kleingruppe, wieso. Der Simon hat einen Namen. Nicht alle Pharisäer sind namentlich genannt, in dieser Story ist er genannt. Jesus wendet sich dieser Frau zu, zum ersten Mal. Aber er redet sie nicht an. Er redet zum Simon. Der braucht den Follow-up. Er weist auf die Frau und sagt zu ihm, Simon, siehst du sie? offensichtlich, natürlich, hocken ja miteinander am Tisch. Siehst du sie? Junge, lass mal gut zu. Ich bin in dein Haus gekommen. Ich habe weder Wasser für meine Füße bekommen, noch hast du mir einen Kuss gegeben, noch hast du meinen Kopf mit Öl gesalbt, meine Stirne. Schau sie an. Seit sie in diesem Haus ist, hat sie ihre